endlich wieder draußen sein.
Ja, nix mehr mit Hügel und Einigeln und so.
Ja, ein bisschen an der frischen Luft bewegen.
Genau. Hast du es gehört?
Hä? Was?
Zähle die Geräusche im Hintergrund und gewinn diese Woche in der FM4 Morning Show eine Übernachtung für zwei Personen in einer der Selected Stays in Niederösterreich.
Open Ear. Präsentiert von Selected Stays. Besondere Unterkünfte in Niederösterreich. FM4.
FM4.
Filmpodcast.
Grundsätzlich finde ich halt schon wichtig, dass man halt sich damit befasst, dass es egal ist, welche Hautfarbe man hat.
Ich wollte einfach so sein wie meine weißen Freundinnen und Freunde.
Es wird verunmöglicht, sich gut, schnell integrieren zu können.
Ich fühle mich überhaupt nicht wie daheim. You got all eyes, all eyes, all eyes
on you. It's time that you speak. Wir müssen nicht mehr dankbar sein, weil wir sind ein Teil dieser Gesellschaft.
Grab the mic und gib selber vor.
Herzlich willkommen zum FM4 Filmpodcast, sagen
Pierre Reiser
und Christian Fuchs. Und wir haben wieder mal einen ganz besonderen Gast.
Herzlich willkommen, Muita Bataro.
Hallo, servus, danke hallo, für die Einladung. Hallo. Endlich habe ich es zu euch geschafft. Also ich bin ein großer Fan von eurem Podcast.
Das freut uns sehr zu hören. Wir sind ein großer Fan von dir und deinem Film. Du bist Kunstschaffender, sagst du immer. Das finde ich auch so ein gutes Wort, statt Künstler irgendwie. Du bist Musiker, ja. Sänger, man kennt dich von der Band Ed Pavillon. Und jetzt hast du deinen ersten Film gemacht, in Co-Regie gemeinsam mit Helmut Kahner. Mhm. Eine sehr persönliche, ich nenne es jetzt mal trotzdem Doku.
Ja.
Sie probiert sich aber auf ganz experimentierfreudigen und anderen Schienen noch aus. Sie heißt Austroschwarz und es geht jetzt ganz einfach mal gesagt um deine Erfahrungen, wie es ist, als schwarze Person in Österreich aufzuwachsen. Und was ich so toll an der Doku finde, ist, dass es einerseits sehr viel um dich persönlich geht. Du erzählst auch sehr viel persönliche Sachen aus deinem Leben. Dein Papa kommt auch vor, die Szenen mag ich sehr gern. Mhm. Und andererseits ist es natürlich schon so eine Pars pro Toto Dokumentation, wo man sagen kann, das, was dich betrifft, betrifft auch sehr viele andere Leute.
Ja.
Und dann hast du aber irgendwie nicht einfach gesagt, ich rede jetzt einfach mit allen, denen es so geht mit mir, sondern du hast die Experten und Expertinnen dazugeholt. Mhm. Und das ergibt dann so ein unglaublich schönes Kaleidoskop an Facetten, Ideen. Und mir haben inzwischen viele, viele Leute, die auch bei der tollen Gartenbau-Kinopremiere dabei waren, gesagt, sie haben zum ersten Mal verstanden, als weiße Personen, was es vielleicht heißt, nicht weiß in Österreich zu sein. Also da ist
wirklich?
Ja, tatsächlich, das haben mir mehrere Leute so erzählt, wie sie gehört haben, dass du kommst.
Ja.
Das heißt, da ist dir wirklich irgendwie etwas Großes gelungen, würde ich sagen.
Ja. Und es ist sehr, sehr, das muss ich noch anmerken,
sicher.
Es ist sehr, sehr persönlich, finde ich, weil man könnte dieselbe Thematik aus einem ganz anderen Blickwinkel zeigen. Man könnte einen, ich weiß nicht, ganz, ganz und auch komplett korrekten, todernsten Dokumentarfilm machen. Ja. Aber der Film ist, ich kenne dich jetzt von einer anderen FM4-Sendung, wo du mal zu Gast warst und von deiner Band. Der Film ist ein bisschen so, wie man dich sieht. Er ist auch verspielt. Er hat ganz viele Facetten, die, glaube ich, auch wirklich, wirklich persönlich sind, oder? Auch formal.
Ja.
Also diese Animationssequenzen und diese Szene mit den Kindern, das ist alles, müsste ja nicht unbedingt in einer Doku zu diesem Thema drinnen sein.
Überhaupt nicht. Also ich glaube, das haben wir auch zu verdanken, oder ich habe es auch zu verdanken mit meinem Co-Regie-Partner Helmut Kahner, weil wir eben nicht diesen klassischen Filmweg gegangen sind mit Filmakademie oder mit einer Filmschule. Das heißt, wir sind halt komplette Freestyler. Das ist einfach so absurd, weil halt so eben diese Herangehensweise, wie wir Film, also wir sind beide halt leidenschaftliche Kinogeher und wir sind irgendwie schnell pharisiert, wenn man gewisse Themen halt sehr klassisch erzählt. Wir waren immer so, ja, wir haben uns immer so Sachen genommen von anderen Leuten, uns inspiriert lassen haben, so eben der Helmut Kahner ist extremer Animationsfan, hat einen sehr tollen Partner, den Wladimir Savic, der quasi die Animation gemacht hat für Austroschwarz. Die sind die ärgsten Nerds, was so Animationen angeht. So, da habe ich ja gar keinen Einblick gehabt. Das war für mich viel zu abstrakt. So, aber ich habe dann dafür halt diese ganzen Visionen gehabt mit dieser politischen Rede, mit Fuschel am See, dass wir Austropop-Lieder covern im Film. Und das war extrem spannend halt, weil wir hatten, als wir dann auf der Diagonale waren und so unsere Filmkolleginnen und Kollegen anschauen, die quasi aus einer klassischen Filmschule kommen und wie sie Film angehen, waren wir so, boah, krass, wir sind solche Außenseiter, aber in einer good way. Und ich glaube, deswegen haben wir es, glaube ich, geschafft, dass wir so ein bisschen so eine Frische so reingegeben haben, weil ich glaube, wir haben auch viel, also ich habe auch viel gespielt so mit der vierten Wand und auch bewusst das Publikum einbezogen von so Szenen, wo ich auch mir selber unsicher war, um einfach den Leuten das Gefühl zu vermitteln, ja, es ist sehr schwer, sich mit so einem Thema zu befassen, weil man möchte das irgendwie auch cool, also cool im Sinne von eben nicht so mit Moralkeule und so.
Ich wollte gerade sagen, das Wort missionarisch, das ist ja so in Verruf geraten. Und eigentlich haben wir auch gedacht, missionarisch hat ja auch eine sehr gute Seite. Unser Filmpodcast ist auch missionarisch, weil wir wollen einfach überzeugen von Film. Und ich habe mir gedacht, als Kind wollte ich schon anderen Kindern, schaut euch Filme an und so. Und bei deinem Film merkt man auch in diesem guten Sinn, es ist missionarisch, weil es ist so, als ob du mit Freundinnen, Freunden oder auch Leuten auf der Straße sprichst und denen erklärst, so ist das, wenn man so aufwächst. Und so ist die Situation. Und du wendest dich so an verschiedene Zielgruppen aller Altersstufen und man merkt irgendwie so eine Leidenschaft, die dich da antreibt. Also es ist das Gegenteil von trocken.
Ja, voll. Ja, weil ich bin halt auch so extremer Popkultur-Fan und ich mag das voll, wenn man einfach Menschen einbezieht in den Prozess, weil ich bin halt oft pharisiert, wenn man halt nur ein Endprodukt sieht. So, ich bin auch immer so interessiert, was passiert so hinter den Kulissen so. Auch Casper, der Rapper Casper aus Deutschland, hat auch immer gesagt zu seinen Songs, dass er gesagt hat, ja, er ist Rapper, ihm interessiert nicht dieses Glücklichsein, sondern ihm interessiert so quasi der Prozess, bis man dann glücklich wird. So. Und auch bei mir auch der Prozess von sich dem Thema zu befassen. So. Es interessiert mich nicht zu sagen, so ja, mein Name ist Muita Mataro und ich erkläre euch, wie scheiße der Rassismus ist in Österreich, sondern ich möchte auch so die Leute einbeziehen und sagen, ja, Alter, man ist auch so ein Teufelskreis, weil eben, wenn ich mir meine Filmkolleginnen oder meine Musikerkollegen anschaue, vor allem die Musikecke halt, weil ich, das war so der Ursprung mit der Kunst halt, Bilderbuch sind so meine großen Brüder halt und ich liebe sie heiß. Aber ich war immer eifersüchtig, ich war so, fuck, der Maurice singt über einen Pool, über einen Bungalow und über eine Maschine und ich wäre auch so gern, ich möchte auch so lässig rüberkommen, so dieses bejahende Leben, so dieses hedonistische, Mama kocht für alle, Mama kocht für dich und mich. Aber ich kann's nicht. Also dann setze ich mich hin zu Hause und versuche was zu schreiben und dann kommen ständig diese Geschichten halt von meiner Mutter, von meinem Papa, sie nach Österreich gezogen sind, wie schwer es für sie war, sich zu integrieren und ja, dann sind so Künstler wie Bob Marley und Fela Kuti und so dann Sachen, wo ich dann irgendwie denke, ja, ich möchte irgendwie politische Arbeit in der Kunst vermischen. Und das ist so diese der Teufelskreis, so was ich auch versuche in dem Film zu erzählen.
Das, was du jetzt angesprochen hast, hat mir in deinem Film so gefallen, weil das sagen die Leute relativ selten eigentlich offen. Also wenn sich jemand jetzt für eine Sache einsetzt, dann wird das meistens so als, das möchte ich unbedingt tun und das ist mir ganz wichtig verkauft und das ist es dir auch. Ich fand es total schön, dass du im Film sagst, eigentlich würde ich auch gern eben mich mit irgendwas anderem beschäftigen und über was anderes singen. Und ich musste dann auch dran denken, es ist ein bisschen ein Äpfel-Birnen-Vergleich, aber eine Zeit lang war es immer so, dass wenn Frauen Filme gemacht haben, dann war das schon so schwierig, zu diesem Weg zu kommen, dass sie, glaube ich, immer das Gefühl hatten, sie mussten sich jetzt mit irgendeinem urschweren Thema, einem wichtigen Thema beschäftigen. Und es hat wahnsinnig lang gedauert eigentlich, bis es halt so Leute wie Catherine Bigelow oder so, die gesagt haben, mir ist das alles wurscht, ich mache jetzt einen Film über Typen, die mit Präsidentenmasken Banken ausrauben. Und das finde ich so wahnsinnig wichtig. Also, dass man nicht mehr definiert wird von dem, wer man jetzt so für die anderen ist, sondern dass man machen kann, was einen interessiert. Und das fand ich aber auch total schön, dass du sagst, sagst, ich würde vielleicht wirklich gerne auch, ich glaube, du sagst Gärten oder Blumen.
Ja, Garten oder Freundschaften.
Genau, ja, oder irgendwas. Oder halt lustige Partyhymnen singen. Aber da gibt es halt irgendwas, wo du das Gefühl hast, das ist irgendwie da und das kennst du, seit du auf der Welt bist.
Aber das sehe ich auch eine Brücke, auch so wegen damals Frauen in der Filmbranche von hat Oyashiv performt, ist es von Miriam Unger der Film oder von wem
ist
das?
Ja, so ein Miriam Unger Film, ja.
Genau, habt ihr den Film gesehen?
Die ich habe ihn nicht gesehen. Ne?
Damals, ja.
Ja, jetzt wird Clara Lucia porträtiert, Luise Popp und Theresa Rotschopf.
Mhm. Und Gustav, glaube ich.
Und oder? Gustav auch, genau.
Doch, ich habe den Film natürlich gesehen. Ich habe mit Theresa Rotschopf in einer Band gespielt.
Ja,
ich komme mir den Film selber vor.
Ja, schaut euch den. Also, weil sie reden eben als, wie ist es als Frau in der Popkultur, in der Musikindustrie. Und das ist genau das, was ich auch versuche, mit Austausch war. Es ist so, ja, wir reden, also wir haben ja kein Einfluss mit unserem Geschlecht oder mit der Hautfarbe.
Mir ist auch eine weiße Noise-Rock-Band aus den 90er Jahren eingefallen, Sonic Youth, die nie so politische Texte hatten, immer sehr abstrakte Texte. Mhm. Und als Anfang der 90er dann so diese erste Welle im Westen von Neofaschismus begonnen hat oder wieder kam, bei sehr jungen Leuten und dann diese Ausländerheime brannten und so, da haben Sonic Youth dann einen Song geschrieben, der hat geheißen Youth Against Fascism und da war es dann drinnen, in dem Song ging es darum, wir wollen dieses Lied eigentlich nicht singen, das nervt uns. Es ist ja schon alles gesagt. Wir wissen ja schon, wie wir dazu stehen. Jetzt müssen wir aber dieses Lied doch singen. Ja. Und das erinnert mich jetzt auch ein bisschen dran. Man kommt nicht aus. Ja. Ja.
Exakt, exakt. Und das ist genau auch mit, deswegen bin ich so überrascht. Mit Austroschwarz, dass das noch immer so viel Aha. Ich meine, ich bin extrem dankbar, weil das davon können wir profitieren für nächste Filmprojekte etc. Aber trotzdem überrascht es mich so, dass das noch immer so, oh wow, so ja, aber es ist ja nichts Neues. Also was die auch sagen, meine Leute im Film, ja, es ändert sich ja nichts in Österreich. Aber es ist extrem schön, dass vor allem jetzt mit Austroschwarz, dass einfach die Medien einfach so irgendwie alle sehr interessiert sind und das ist voll schön und sehr dankbar.
Was ihr auch in dem Film, finde ich, sehr gut macht, ist, dass man schon sieht, dass ihr euch gedacht habt, okay, du erzählst deine Geschichte, du redest mit verschiedenen Leuten, aber man muss auch irgendwie das Ganze so in Österreich verankern. Ihr habt jetzt keine Statistiken zu rassistischen Übergriffen oder so, sondern, aber ihr habt, finde ich, drei, habe ich mir, glaube ich, aufgeschrieben, essentielle Dinge in der Geschichte von, in der jüngeren Geschichte von Österreich, nämlich das eine ist Jörg Haider, den ich tatsächlich irgendwie, also vergessen habe, ich denke nicht oft an Jörg Haider, Gott sei Dank, oder wenn, denkt man irgendwie nur mehr an so diese komischen Umstände zu seinem Tod und die Gerüchte, die es gab und dieses, die Sonne ist vom Himmel gefallen und irgendwie, das war wie so, wie sagt man, wie Schuppen vor den Augen, die Erinnerung an dieses kreisliche Volksbegehren, das er 1992 initiiert, dass einfach die FPÖ auch so, eigentlich findet sie da so ihren Weg, den sie bis heute durchführt, nämlich diese Konzentration auf Zuwanderung und Sicherheit, die hier immer total verknüpft sind. Und dann aber auch das Licht am Meer, das ist als Gegenreaktion auf das, es hieß dann immer das Anti-Ausländer-Volksbegehren, die FPÖ hat es natürlich anders genannt, bei der hieß es, glaube ich, nein, ist mir wurscht, wie es die FPÖ genannt hat, schau ich jetzt nicht an. Und das, finde ich, ist so zur, also vielleicht für Leute, die davon nichts gehört haben, weil sie jünger sind, aber für mich tatsächlich auch als Erinnerung daran war das total gut. Das zweite ist die Geschichte von Markus Omofuma, der 1999 bei seiner Abschiebung im Flugzeug von Polizisten so geknebelt, gefesselt worden ist, dass er gestorben ist. Und auch ich habe heute nochmal nachgelesen, die irre, grauslige, hetzerische Berichterstattung danach von der Krone, wo irgendwie das Titelblatt war, so wütete der Nigerianer im Flugzeug und nicht hier wurde ein Mann umgebracht.
Voll.
Wo du ja auch dann erzählst, dass eigentlich die, als das Omofuma-Denkmal mit einem White Lives Matter-Banner beklebt worden ist, dass das für dich so ein Zündungsmoment eigentlich war, im Sinne von, komplett. Man muss irgendwie was tun.
Komplett.
Und das dritte, aber dann auch die, Gott sei Dank, jetzt finde ich komplett aus meinem Gedächtnis verschwundenen Demos während der Corona-Zeit, wo ich auch kurz das Gefühl hatte, jetzt kippt Österreich irgendwie komplett. Was sind da für irre Leute auf den Straßen?
Ja.
Wo du auch gemeint hast, du hattest tatsächlich auch Angst, auf die Straße zu gehen. Und das verstehe ich total. Wir hatten hier vor der Tür so Mini-Lügenpresse-Demos und also das waren dann teilweise auch nur so 15, 20 Leute mit großen Schildern und lustigerweise, auch ein guter Link zu deinem Film, hatten die dann meistens so eine Boombox dabei und haben ganz oft I Am From Austria abgespielt.
Witzig.
Warum auch immer.
Ja, ja.
Und das war dann schon, ich bin dann einmal raus und dann ist mir so eine alte Dame mit ihrem Schild nachgelaufen und die war jetzt nicht wirklich eine Bedrohung, aber sie hat mich halt so beschimpft und ich habe mich dann umgedreht und gesagt, sie wissen überhaupt nicht, was ich hier eigentlich arbeite und ich habe überhaupt keine Lust, mit ihnen zu reden. Mhm. Und dann sind die Herren unten vom die Portiere eh schon gekommen und haben die irgendwie weggeht. Aber also ich kann so ein bisschen nachvollziehen, wie sich diese Demos vielleicht für dich angefühlt haben. Und ich finde diese drei, also Haider, Omofuma, Corona-Demos, eine urgute Beispiele und eine gute Sichtbarmachung dafür, dass man sich vorstellen kann, wie dein Alltag manchmal einfach ausschaut.
Ja, also ich muss da, also dank Urgut-Analyse, ich hake da gleich ein mit Haider. Weil ich war da im Schnitt dann doch unzufrieden, weil ich gedacht habe, scheiße, irgendwie kennen jetzt nicht alle den Haider mehr. Na, also ich habe jetzt auch, bin ja schon ein bisschen älter, bin ja schon 32, das heißt, ich habe dann durch meine Arbeit als Kellner habe ich auch mit jungen Leuten zu tun gehabt. Und einmal habe ich dann bei einer Schicht mit einem jungen Mitarbeiter, der war 20 oder so, über Heider geredet. Das war so in so einem Kreis so und danach ist er heimgegangen und dann hat er gesagt so zu mir, so du, ich habe mich nicht getraut zu fragen, aber wer ist denn Jörg Haider? Und ich war so, ah, scheiße, stimmt. Der hat gar keine Berührungspunkte. Und dann war ich so, ja, aber es ist irgendwie geil, wenn wir dann doch vielleicht einen aktuellen Politiker thematisieren halt im Film, eben Kickl oder sowas. Aber dann war es halt schwierig im Schnitt halt, weil eben die Feigenlager-Gaststätte bezieht sich dann eben auf das österreichische Volksbegehren etc. Und dann war es quasi gezwungen.
Ich fand das aber extrem gut, dass du da so zurückgehst, weil oft lernt man ja, ist eher ein Klassiker, das zu sagen, weil man lernt ja über die Gegenwart oft mehr aus der Vergangenheit. Ja. Und dass du da zurückgehst zu den Wurzeln einer gewissen Stimmung, fand ich eigentlich dann auch ähnlich wie Bier, da dachte ich mir, wow, das ist jetzt ein sehr guter Schachzug, weil sonst ist das oft so tagesaktuell und man liest die Zeitungen oder man schaut fern und das ist jeden Tag Wahnsinn.
Das stimmt.
Wo kommt das alles her? Und das hast du auch drinnen und so, diese Roots von dem.
Ja, ich hoffe, dass vor allem junge Kinobesucherinnen und Besucher Bock haben, dann zu recherchieren, wer Haider war. Aber eben unsere Generation und euch einbezogen, wir sind trotzdem alle so fast gleich alt. Das war so ein Wake-up-Moment, so, stimmt. Aber ich finde halt, dass Österreich ja nach wie vor das Potenzial quasi hat, dass man wieder mit so einem Volksbegehren konfrontiert wird. Weil es gab ja auch das Black vs. Volksbegehren. Mhm. Vor 3-4 Jahren sowas. Und es war so weird, weil du brauchst dafür das Volksbegehren, brauchst du 100.000 Stimmen, oder?
Und wie viele Stunden braucht man da? Das habe ich jetzt auch nicht genau
recherchiert. Sagen wir,
Zuhörerinnen und Zuhörer, bitte recherchiert, ich sage gerade irgendwas. Auf jeden Fall braucht man für das Volksbegehren eine gewisse Zahl an Stimmen, damit das quasi im Parlament besprochen wird. Ne? Und dann hatten wir das Black Lives Matter Demo, die größte Demo in ganz Europa, in Wien stattgefunden. Das war 2020, glaube ich. Da waren, wie viele Leute waren da, müsste mich auch erinnern, es waren auch viele Leute und trotzdem hat es sich gereicht fürs Volksbegehren, was absurd ist. Mhm. Es haben andere Volksbegehren es geschafft, wie zum Beispiel gegen Bargeld, also gegen Kartenzahlung und sowas und so Tierschutz Volksbegehren-Geschichten, aber halt so dieses Black vs. Volksbegehren hat es sich geschafft und die haben halt, diese Menschen haben täglich kackelt und Öffentlichkeitsarbeit gemacht, um dieses Volksbegehren, das Black-Weiß-Volksbegehren einzuführen. Aber Österreich hat das irgendwie nicht wahrgenommen. So. Und das war auch für mich ein Zeichen oder noch immer so die Angst als schwarzer Österreicher, dass ich mir denke, okay, wenn solche Geschichten halt, also wenn so ein Volksbegehren nicht durchgeführt wird oder dass man nicht die Stimmen geschafft haben, also anscheinend fehlt da noch sehr viel an Awareness halt so. Mhm. Was ich sehr schade finde, aber trotzdem halt dann eben Austroschwarz dann eben, also ich hoffe einfach durch Austroschwarz, dass sich einfach viele Menschen, nicht weiße Österreicherinnen, dass sich ermutigt fühlen, ihre Geschichten zu hören. Und vor allem auch so ein Appell an meine weißen Filmschaffenden halt, dass sie halt eben, also ich auch so bewusst an Haider und Geuginger und so weiter, dass sie auch echt das ernst nehmen und auch im Cast, in der Hauptbesetzung einfach diverse, also Österreicherinnen und Österreicher mit einem sichtbaren Migrationshintergrund casten, weil diese, wenn man das halt unterschätzt und einfach glaubt, okay, ich sage jetzt, ich positioniere mich bei Interviews gegen Rassismus, gegen den Rechtsruck, aber halt in der Arbeit an sich keine Veränderungen passieren, dann wird's scheiße halt so.
Das sagst du eh auch in einem Gespräch mit einem Mädchen in deinem Film, dass dich das eben auch nervt am österreichischen Film, weil du gehst gerne ins Kino, du schaust sehr gerne Österreich, die finde ich auch sehr super. Ja. Und das gibt's einfach nicht. Ich habe dann auch nachgedacht und mir ist dann nur eingefallen, im Pier Hirzegers Altweibersommer gibt's eine schwarze Figur, die die drei Frauen in Venedig treffen. Aber tatsächlich ist da noch wahnsinnig viel zu tun und ich glaube aber wirklich, dass dieser Repräsentationseffekt extrem unterschätzt wird.
Genau, weil ich habe auch die Pia Herziger auch, ich war eben bei Altweibersommer bei einem Publikumsgespräch, also bei dem Abend halt so und nachher gab es Drehbuchbesprechungen, Moderation war die Marie Kreuzer und eben Pia Herziger war auch eben da zu Gast halt, also nicht sogar, sie war die Interview, sie war halt quasi
Moderatorin, so, oder?
Ja. Moderatorin war Marie Kreuzer, genau.
Ah, okay.
Und Marie Kreuzer hat quasi Pia Herziger befragt über Altweibersommer. Weibersommer und die Drehbuch-Dings, weil ich auch gerade eine Idee habe wegen einem Spielfilm und musste halt dorthin wegen Recherche. Und dann habe ich die Pia Herziger dann...
Warte nur ganz kurz, sie heißt Hirziger.
Also Pia Hirziger, danke. Gefragt, so hey, wie war denn das mit dem Cast so? weil der Cast Altweibersommer, drei weiße Frauen, da habe ich sie ganz naiv gefragt, wie war denn das mit dem Cast, in der Castingphase? Also war das Gespräch dann da, dass wenn ihr eine Person habt mit einer sichtbaren Migrationshintergrund, dass dann die ZuseherInnenzahlen runtergehen? Also ohne Spaß, also, weil das habe ich auch in der Popkultur ja auch so als schwarzer Rocksänger, dass das schwieriger ist, dass Leute sich damit identifizieren können mit dem Sänger so. Und sie hat mich dann angeschaut und war mit der Frage komplett überfordert. Was ich auch verstehen kann, weil sie dann so in ihrer Bubble war und ihre Antwort war, ja, danke für die Frage, das nehme ich mir mit zum nächsten Film. Und das war für mich so ein, das war für mich so ein gutes Exemplar, weil ich weiß, okay, wow, das heißt, auch die Pia ist so in ihrer Bubble drinnen, dass es überhaupt nicht in Frage kommt, so. Und das finde ich extrem spannend, so, dass, weil auch bei uns mit den Kindern, wisst ihr, wie das passiert ist? Die Wayna Zhao, eine tolle Filmemacherin, eine tolle Doku gemacht, auch jetzt mittlerweile Produzentin, die hatten wir quasi beim Drehbuch als dramaturgische Beratung. In der Drehbuchfassung stand drinnen, ja, ein Kind, ein Vater, Bub soll mich spielen und quasi mein Rassismuserlebnis im Hort nachspielen, mit dem N-Wort. Mhm. Ich wurde mit dem N-Wort beschimpft im Hort und dann habe ich mich quasi physisch gewehrt. Mhm. Und die Wayna Zhao, eine Österreicherin mit Migrationshintergrund, hat das angeschaut. Die war so, Drehbuch war so, ja, cooles Drehbuch, ja. Ha, das Kind, diese Szene mit dem Kind, das dich spielen soll, finde ich nicht gut. Und ich war so, hä, warum findest du nicht gut, Wayne? Naja, möchtest du wirklich, dass ein schwarzer Bub deine Rassismuserfahrung wieder spielen soll? Dann ist er auch retraumatisiert. So. Aber das stimmt. Also krass, das ist einfach urspannend, weil wir alle haben ja quasi internalisierten Rassismus in uns. Ich ja auch als Kellner spreche auch ab und zu, ist mir auch passiert, dass ich nicht weiße Gäste auf Englisch anspreche. Das ist eine aktive Arbeit und ich war der Wayna so dankbar, weil hey, da ist noch mehr Potenzial drinnen. Probiert's mal spielerisch. Was könnte noch interessant sein? Und dann haben so Helmut, Wayne und ich einfach so spielerisch so, ja, vielleicht Blue Kid und so anmalen. Ja, es ist super. Und so hat sie das, aber hat nur so funktioniert, weil die Wayna Zhao halt auch Österreicherin mit Migrationshintergrund und es ist nicht jemand, das alles bejaht, sondern einfach kritisch versucht, genau, und das verliere ich auch bei meinen weißen Kolleginnen und Kollegen. Mhm. Setzt euch mit Leuten zusammen, die jetzt nicht unbedingt mit euch, jetzt plakativ gesagt, dieselbe Hautfarbe teilen.
Für die den Film noch nicht kennen, das solltest du ein bisschen erklären, diese Blue-Kid-Geschichte im Film, die fand ich nämlich auch sehr spannend und vor allem auch so, das hat so was Spielerisches, wo ich gleich an dich denken musste, weil du das ein bisschen erklärst für die Leute, die den Film noch nicht gesehen haben.
Ja, genau, also der Film beginnt damit, wo ich mit Kindern in so einem Kinderzimmer bin und ihnen eine Fabelgeschichte erzähle und zwar es geht um Blue-Kid, der mit seiner Familie in einem Greenland lebt, in einem grünen Land, wo alle grün sind und damit Blue Kid und seine Familie nicht auffallen, müssen sie in einem grünen Farbtopf reinhüpfen, um sich grün anzumalen und somit sich quasi anpassen können, so, weil alle anderen quasi grün sind. So. Genau, und dann, das war quasi so diese Beta-Ebene mit den Kindern, um mit ihnen zu diskutieren, was das Anderssein für sie bedeutet. Voll.
Mhm. Das sind wahnsinnig tolle Kinder. Ich nehme an, ihr habt es gecastet, oder? Ja, sind das, ja, die sind super. Ja. Die eine, die dann sagt, böser Lacher in 3, 2, 1, die ist so toll. Und dann macht sie den bösesten Bösewicht-Lacher, den man überhaupt je gehört hat. Das ist super. Ich möchte noch einmal zurück zu quasi mehr Diversität tatsächlich auch im österreichischen Film. Ich glaube, also ich bin ja manchmal auch so, können wir über was anderes sprechen, bitte? Und ich finde es immer schwierig, wenn es so, wenn man versucht, irgendwie so Schablonen drüber zu tun. Oder dann ist es oft das Einzige, was an einem Film kritisiert ist, weil ich finde oft auch, Filme müssen so losgelöst sein von der echten Welt. Aber wir sind irgendwie noch nicht an dem Punkt, an dem wir uns diese Freiheit und diese Wurstigkeit erlauben können. Da gibt es noch ein bisschen was zu tun. Und dann ist das ja an sich eine total leichte Übung zu sagen, wir nehmen da einfach mehr Leute mit rein. Und ich glaube ja total an die Erziehung durch, ich nenne sie mal Nebenbeichkeit, und ich lande dann immer beim Beispiel Lindenstraße, eine jahrzehntelang laufende, eigentlich urfade Soap im deutschen Vorabendprogramm. Soap stimmt eigentlich gar nicht, das war viel zu. Also das Leben einer Straße, wo man versucht hat, den Mikrokosmos Deutschland abzubilden.
Ah, cool.
Und da gab es eine homosexuelle Figur, ich glaube Lindenstraße geht los in den 80er Jahren oder so. Und ich glaube, dass diese eine Figur zum Abbau von Vorurteilen und Homophobie mehr getan hat als irgendwie sämtliche Studien, Kampagnen, Werbungen. Weil der war einfach da, ich glaube, ich hieß Carsten Flöter in der Serie. Mhm. plötzlich hatten Leute, die vielleicht homophob waren und aber selber nicht wussten, warum eigentlich, die hatten plötzlich irgendwie diesen netten Typen im Fernsehen, den sie irgendwie mochten. Und ein Kollege von uns erzählt immer, dass der Kreis seiner Oma, also die Freundin seiner Oma, die waren extrem homophob und der Abbau hat durch die Lindenstraße stattgefunden.
Genau, also Film.
Und das glaube ich total, dass du einfach was siehst und es sagt, und das ist aber nicht mit einer Mission oder einer Moral verbunden, sondern es ist einfach da, es ist sichtbar und so wird es irgendwie unter Anführungszeichen normaler für manche Leute. Und
genau.
Ich glaube, da wird echt noch irgendwie einiges gehen. Ich habe dann versucht, ohne zu googeln, zu überlegen, wo denn das im österreichischen Film oder Serien passiert ist. Und ich bin dann beim Kaisermühlenblues gelandet. Da gab es eine schwarze Figur, der war aber auch UNO-Mitarbeiter. Das heißt, das war jetzt irgendwie auch so wieder herumgeschwindelt irgendwie. Bei Derek hatte, glaube ich, einen schwarzen Assistenten oder der Alte, das weiß ich nicht mehr. Aber da kann man noch, glaube ich, wahnsinnig. Also da ist noch viel Luft zu tun.
Ja, und ich rede auch so, ich bin auch, wenn ein Filmschaffender ein Drehbuch schreiben, wo dann eine schwarze Person dann vorkommt und die schwarze Person ist dann Drogendealer oder Gangster oder whatsoever, bin ich einfach schwach so.
Ja.
Ich denke mal so, Bergdoktor gespielt von einer Person mit asiatischem Background oder Biester aktuell so. What the fuck, warum ist das noch immer so
weiß? Ja.
Also, und es ist, aber versteht ihr, was ich meine? Diese Diskrepanz von dieses Sudern, der Rechtsdruck, es wird alles schlimmer, die Förderungen, Leideln, schaut mal in eurem Kost, in eurem Umfeld, in eurem Cast, wer hinter der Kamera ist, wer vor der Kamera ist. Da gibt so talentierte Menschen, die Bock haben zu spielen. Tut's das! Alter, ohne Spaß, das ist so, das geht, da gibt's keine Ausreden mehr.
Wir haben jetzt kurz nach Hollywood switcht bei dem Thema. Da gab es ja auch eine Zeit lang, und das merkt man jetzt unter der aktuellen Regierung, wie das auch switchen kann, da gab es da sowas, ich habe das immer genannt, die Disney-Diversität, also wo so in alle Verträge reingeschrieben wird, die Cast muss sehr divers sein und irgendwie, also bei manchen Filmen ist das sehr, sehr gelungen und bei anderen hatte man so das Gefühl, das ist jetzt eigentlich nur, weil sie müssen.
Marketing,
weil sie müssen. Und jetzt, wo quasi die aktuelle Regierung sagt, das müssen wir alles rückgängig machen.
Wirklich, sagen Sie das?
Ja, es gibt ja wirklich offizielle Dekrete von der Trump-Regierung, dass die Diversität gestrichen muss wieder werden aus allen Bereichen.
So Quoten und so, oder wie?
Ja, es gibt wirklich, also es gibt auch den Aufruf quasi an Hollywood und so, bitte streicht's wieder die Diversität und so, das ist alles Regierungspolitik offizielle, machen das einige schnell wieder. Mhm. Und da sieht man jetzt total, okay, das war vorher so und dann wird es wieder so geschwenkt in die Richtung und bei einigen merkt man aber, das ist ein Anliegen, ein echtes und das bleibt. Also man sieht, das kann auch wie ein Fähnchen im Wind schnell schwenken.
Mhm.
Ja.
Ja, also denken wir so, wenn wir jetzt wirklich diskutieren, ob Ariel schwarz ist oder Schneewittchen, lernen wir reden über eine Farbe-Geschichte, gell? Oder auch bei Harry Potter. So, denken wir so, da geht's um Farbe-Geschichten, da kann alles sein.
Ja, aber da merkt man auch, wie wahnsinnig langsam und mühselig sich das bewegt. Also ich musste dann in der Vorbereitung auf die Sendung ans Jahr 2009 denken, weil da hatte Eskimo die super trottelige Idee, die Eissorte Mo im Hemd rauszubringen.
Ah.
Und da gab es auch eine Geschichte von Kollegin Claudia Unterweger, die auch in einem Film vorkommt, auf der FM4-Webseite, wo sie irgendwie geschrieben hat, Leute, was ist los? Und hat auch wirklich so historisch erklärt, wo das Wort Moor herkommt und warum es einfach völlig unnötig und beleidigend ist. Und das Forum darunter, das so, man kann es Gott sei Dank nicht mehr nachlesen. Unser leider schon verstorbener Kollege Martin Blumenau hat dann damals auch einen Text drüber geschrieben, wo gemeint hat, er ist auch eigentlich ein bisschen entsetzt drüber, oder nicht ein bisschen, er ist entsetzt drüber, dass quasi in unserer FM4-Bubble, die wir ja irgendwie als offen und die man immer so als annimmt, als so wie ich denke, dass da auch unglaublich viele Leute in diesem Jahr nichts darf man mehr, ich meine das ja nicht böse.
Genau.
Und dieser Punkt ist so schwer für so viele Leute über dieses ich meine das ja nicht böse, dass einfach, das ist völlig wurscht. Und ich verstehe aber nicht, warum das so wahnsinnig schwierig ist, das den Leuten zu erklären.
Es ist, ich habe eine ganz einfache Antwort drauf, weil man muss einfach... Schaut euch um, mit wem ihr mit solchen Themen redet. So, FM4, Claudia Unterweger, Dalia Ahmed, also die ich jetzt gerade persönlich kenne, so mit sichtbarem Migrationshintergrund. So. Das ist simple as that. So. Ich meine, und das ist arg, weil ich habe auch so schwarze gemacht. Das ist nicht, weil ich mir denke, aber ich möchte so gerne jetzt irgendwie. Ich habe so eine tolle Filmidee. Das war, Leute, das war aus einer Das war jetzt eine Überlebensstrategie halt, weil ich konnte nicht mehr. Ich hatte Glück gehabt, dass ich Leute gehabt habe, die an meine Versionen geglaubt haben. Aber wenn wir mal ganz realistisch sind, so jemand, der noch nie einen Film gemacht hat, der irgendwie in einer Indie-Rock-Band spielt und das B-72 ausverkauft hat, so auf gut Deutsch. Ja, okay, Bruder, alle haben viel mit dir. Und ich war extrem dankbar, dass die aus ihrer Comfortzone, also ich meine auch so eine Christine Veit, die auch eine Filmakademie-Abschluss hat quasi, ist jetzt Schnitt studiert so, oder eine Jasmin Schwendinger, unsere Kamerafrau, die gerade noch an der Filmakademie studiert und es war, und auch ein Andy Winter Color Grading, der macht die ganzen Ulrich Seidel-Geschichten, der macht die coolen IOP-Sachen und so weiter, die waren einfach ÜberzeugungstäterInnen und Täter. Und hey, das ist eine wichtige Geschichte. Wie stellt sich die Frage wegen der Gage oder ob das auch potenzielle Geschichte ist und so, nee, hey, sie vertrauen uns, Helmut und mir, und let's go, Vollgas, Aktionen starten, nicht zudern. Und das ist, finde ich, auch so Spaß ist dafür, finde ich, ein Best-Practice-Beispiel dafür, dass es auch möglich ist.
Sollen wir zum Fragebogen ein bisschen schwenken?
Ah, ja.
Wir werden ja dann wieder zurückschwenken. Es wird ein Hin- und Herschwenken sein.
Du hast nämlich auch lustige Filme ausgewählt,
ja,
die so teilweise so Beispiele dafür sind, wo sich Leute auch urzerstritten haben, was man darf und was man nicht darf. Das fand
es ist dann voll kontrovers.
Es fängt nämlich schon bei deinem ersten Kinobesuch an, muss man sagen.
Ah ja.
Das war nämlich Pippi Langstrumpf im schönen Das-Kino in Salzburg. Du bist aufgewachsen in Salzburg.
Ja.
Wir haben auch vor kurzem auf Instagram geschrieben, weil ich das Elmo-Kino irgendwo erwähnt habe.
So schade, da ist ein Fitnesscenter drin.
Ah, wirklich? Ja. Oh Gott, ist ja noch schlimm. Aber es sind alle Kinos aus Salzburg verschwunden. Es gibt das Mozart-Kino nicht mehr, das Zentralkino nicht mehr und das Elmo-Kino.
Mozart-Kino auch nicht mehr?
Nein. So, ja, ist alles arg. Egal, auf jeden Fall damals, das Das-Kino gibt es noch und du hast dir Pippi Langstrumpf angeschaut mit deinen Eltern oder was sind deine Erinnerungen an diesen Film?
Ja, also ich habe es sehr bewusst als keine coolen Filme genannt, weil der immer so Leute, klar, ich möchte nicht, dass wir uns immer so bejahen, so, ja, toller Film, ja. Sondern genau, Pippi Langstrumpf, das war, glaube ich, so die erste Erinnerung, da war ich mit meinem Papa im Kino.
Mhm.
Das hat er gemacht, damit er, weil mein Papa viel kackelt, so, Gastro halt, Koch, und dann war, glaube ich, für ihn so Kino seine Möglichkeit, wo er kurz schlafen kann. Wenn wir sich ehrlich sind. Genau, Pippi Langstrumpf hat mich schon sehr geflasht, imponiert, weißt du, ah, cool. Kinder, die das so irgendwie alleine leben, also wie lange schon wieder alleine lebt, urspannend.
Das ist ja gleich kontrovers deswegen, weil einerseits, also für mich war es auch so als Kind, für mich war das ja die erste Punkrockerin. Also für mich war das so, das hat mich total geprägt, weil einerseits diese Figur Pippi, die so anarchisch ist und alles machen kann und auch noch ein Mädchen ist und eben kein Bursche und so, das hat gleich zurechtgerückt alle anderen Bilder im Kopf.
Mhm.
Gleichzeitig kam man ja dann diese Vorwürfe gegen die Bücher und auch gegen die Filme, diese quasi rassistischen Vorwürfe, das Dakaduka-Land und wie das da alles gezeigt wird. Und da ist man gleich in so einem komischen, wie soll ich da drüber denken? Und eine Mehrheit der Menschen, das ist, was Bier gemeint hat, sagt dann so, das gehört uns und da wird nicht dran gerüttelt.
Mhm.
Und ich persönlich finde ja immer, es kann einen Diskurs geben. Also wenn es jetzt nicht wirklich obviously racist ist, sozusagen, dann kann man auch darüber diskutieren oder man kann das mit gewissen Bemerkungen versehen.
Mhm.
Aber wie denkst du über diese Widersprüchlichkeit? Ist das einerseits so ein bisschen befreiend und gegen die Eltern und gegen das System und anarchisch war und trotzdem dann auch diesen zeitbedingt auch durch die Filme diesen rassistischen Background hatte?
Ich habe das gar nicht so gecheckt. danke für die Erklärung. Ja, es gibt das Werk, ne? Und dann selber Diskurs mit Harry Potter halt. Selbe Geschichte mit J.K. Rowling und so. Ja, es gibt das Werk.
Das ist ein sehr guter Vergleich.
Voll. Und die Zeit, in dem die Umstände waren, als das Werk erschaffen worden ist, so. Genau, und dann sind wir in der Realität und zum Glück checken wir, dass das halt nicht cool war. Und dann heißt es, okay, wie können wir das... Also genau, ja, was soll ich darüber sagen? Also ich als Kind damals, der noch nicht so politisiert war, ich war so, geil. Ein Mädchen.
Sie ist stark.
Sie lebt alleine, war angstbefreit. Das hat mich so imponiert, als Bub sowas. Sie war einfach angstfrei. Geil.
Ja, ich habe mir gedacht, sie geht alleine schlafen. Das finde ich irgendwie cool,
genau.
Oder? Das war das, was mich immer nervös gemacht hat.
Und Tommy und Annika, die anderen Kinder, waren sehr ängstlich.
Ja,
die waren so Lullis halt. So, hilf uns, piep fürs Erst. Könnt ihr mal nicht einmal auf euren eigenen Füßen stehen? Ja, ich finde, man sollte schon darüber diskutieren. Also auch die Frage dann, wenn man dann sowas, ob wenn man dann sowas streamt, wenn die Kinder das streamen, wie wir damit umgehen?
Also in den Büchern, ich habe nachgeschaut, in den Büchern wurde es 2009 im Deutschen geändert. Der Papa von Pippi ist jetzt ein Südseekönig. Ich finde, das ist
was
so.
Was war er davor?
Ein N-Wort-König.
Ah, wirklich?
Ja. Wow. Astrid Lindgren hat das Wort verwendet, weil wir kennen Astrid Lindgren als jemand, eine urhumanistische, kinderliebende Person. Das war einfach das Wort, das, die Bücher sind, glaube ich, in den 40er Jahren geschrieben worden, das verwendet worden ist, ohne dass man, glaube ich, ich schütze jetzt mal ein bisschen, ohne dass man wusste, was der Hintergrund zu dem Wort ist. Mhm. 2015 erst ist es in Schweden geändert worden. Die Schweden waren schon sehr lange, wir beschützen unsere heilige Astrid Lindgren. In England ist es noch früher geändert worden.
Ah.
Und ich finde dann immer so lustig, dann sind Leute, die sich sonst null um Literatur scheren, gehen auf die Barrikaden, weil man ein Wort ändert, das einfach wahnsinnig beleidigend und verletzend ist. Dennis Scheck, der ZDF-Literaturkritiker, ist damals mit Blackface im Fernsehen aufgetreten.
Wirklich? Um sich zu erinnern?
Das weiß ich auch gar nicht mehr.
Wow. War alles sehr org.
Wow.
Und ich habe dann auch, also ich finde generell sind auch manche Dinge wichtig, dass man sie als Zeitdokument lässt. Es gibt ja auch immer die Überlegungen, ob man es in Huckleberry Finn ändert. Und da finde ich zum Beispiel schon ganz was Schwieriges, weil das spielt im Süden der USA, in der Mississippi-Gegend, wo das einfach tatsächlich ein Wort war, das die Leute miteinander auch verwendet haben. Mhm. Bei Bibi Langstrumpf sage ich, bitte nennen wir es doch einfach Südseekönig, alles ist in Ordnung, weil das Buch liest man ja auch kleinen Kindern vor. Wenn du jetzt kleinen Kindern die Originalversion vorliest, bist du erstens, kommst du an dem Wort nicht, weil du kannst nicht sagen ein Wort, weil dann werden sie fragen, was ist das? Dann brauchst du es erklären und dann ist es wieder da.
Also ich glaube, ich tue mir es schwer mit Verboten, weil ich habe es auch jetzt da genommen, dass du es so schön erläutert hast, weil ich mir denke, ein Kind weiß ja auch, dass er zu, darf ich hier fluchen?
Ja, du darfst fluchen. Ja. Wir hatten eine ganze Sendung auf FM4, da war ich sehr stolz drauf. Wir hatten eine ganze Sendung gestern, Hallo FM4, über das F-Wort. Es wurde 3 Stunden lang geflucht.
Okay,
ja. Du darfst.
Danke. Genau, aber ein Kind weiß ja auch, dass er zur Lehrerin oder zum Lehrer nicht sagt, fick dich. Und das denke ich auch bei dem N-Wort auch. Ich glaube, wenn man das jetzt so zensiert und das Kind irgendwann mal draufkommt oder im höheren Alter, also auch als Erwachsener dann auf dieses Wort stolpert, das ist ja extrem grimmig, oder? Also das ist immer so fuck. Also ich glaube, vielleicht ist es schon wichtig, dass man das Kind gewisse Sachen schon zumutet. Mhm. Weil es ist klar, zu meinem Arbeitgeber sage ich auch nicht, du Arschloch oder so.
Das finde ich ja den besten Zugang, oder? Als diese politische Korrektheit damals in den 90er Jahren schon aufkam, fand ich einen ganz persönlichen Zugang, wie möchte man, wenn man Menschen gegenübersteht oder sitzt, mit ihnen reden.
Das ist ja die Realität.
Die Realität, weil
genau.
Es ist ja kein Wunder, dass es so viele Trolle im Internet gibt, da kann man sich so verstecken zu Hause, so wie die Leserbriefschreiber und anonym total und da kann man alles sagen, aber wie würde man, das habe ich immer den Menschen gesagt, wie würde man jemanden, dem man gegenübersteht, einfach konfrontieren, würdest du dem das dann auch direkt ins Gesicht sagen?
Nein.
Wenn ja, dann ist er schwierig, aber die meisten würden es nicht tun.
Ich glaube, so in einer fiktionalen Ebene, jetzt ich tue es nur mit euch jetzt austauschen, nicht, dass ich eine feste Meinung habe, es kann auch sein, dass in 5 Jahren ich anders darüber denke, aber ich denke so in einer fiktionalen Welt, so, sei es Buch, Theater, Film, finde ich, glaube ich jetzt, aktuell darf alles gesagt werden. Soll auch alles gesagt werden, so, weil das ist ja fiktional. Weil wir können da freiwillig uns so entscheiden, schaue ich mir den Schaß an oder nicht, gebe ich mir das oder nicht, so, ne? Und da sind wir in der Realität angelangt. Und ich finde, dann sollte man das schon sehr strikt angehen und sehr konsequent angehen. Weil zum Beispiel, wenn ich dann mit dem N-Wort konfrontiert werde, sei es von meinem Arbeitsgeber oder in einem Umfeld, soll man, finde ich, auch gesetzlich sagen, okay, wenn das N-Wort verwendet wird in einem privaten Kontext, wird man strafbar. Wie kann man Rufschädigung heißt das, oder? Wenn die Person das nicht respektiert, dann muss die Person auch dafür zahlen. Da kann man dann schon sehr konsequent sein. Realität, aber in der fiktionalen Ebene, fiktional. Also es gibt tausende Kinderbücher, ob ich mein Kind das Pippi Langstrumpf vorlese oder ich habe da noch eine Bandbreite an Sachen. Also das ist so meine Meinung aktuell.
Dann kommen wir doch zu einem Film, den du mitsprechen kannst. Den hatten wir, glaube ich, hier noch nie, bilde ich mir ein. Und wir müssen aber davor über einen Film sprechen, auf den sich der bezieht. Und da ist der Christian sowas wie, glaube ich, internationaler Experte für All Things Winnetou. Aber der Film, den du mitsprechen kannst, ist Der Schuh des Manitou aus dem Jahr 2001.
Der erfolgreichste deutsche Film.
Ein absurd. Also ein pervers erfolgreicher Film, möchte ich fast sagen.
Ja.
War Bully Herbig, also das ist der Mann hinter diesem Film, der auch die Hauptfigur spielt, war der für dich jemand sowas? Also es ist jetzt blöd, du weißt ja nicht, wie Otto Walkes für mich war, aber war das so jemand, der wirklich so den du irre lustig gefunden hast, ein bisschen egal, was er gemacht hat.
Ich war einfach extrem geflasht, dass der einfach so viele Rollen spielen kann, dieser Mann.
Also man muss sich ein bisschen erinnern, die Leute, die vielleicht jünger sind, früher gab es die Sendung Bully Parade auf ProSieben.
Oh mein Gott.
Ich fand ja, das Beste an der Bully Parade war, dass sie eine Uhr hatten, die war bullypara.de, das war so mein Humor. Ich habe mir gedacht,
was war das?
Na, Bully Parade, so dass du es durchliest. Ja. Da haben sie einfach ihre Sketche oben gehabt. Aber ich fand die Uhr so lustig. Mhm. Und der kommt aber eigentlich vom Radio, also ein Hoch auf das Radio wie Otto Walkes, und hat dann Figuren, die er schon im Radio verwendet hat, zuerst für so kleine Sachen im Fernsehen verwendet. Dann hat man ihn entdeckt, hat gesagt, du hast jetzt deine eigene Sendung. Das war ihm die Bully Parade, wo so mit wiederkehrenden Sketchen eigentlich.
Ja.
Also er hatte dann so einen Raster an Figuren mit zwei Freunden, mit Rick Cavanian und Christian Tramitz, der aus dem Hörbiger Clan übrigens kommt.
Ja, habe ich auch nicht gewusst. So, er ist auch der Bäume drinnen, gell?
Ja.
Diese Leiter. Und
dann kam im 2001, also diese Manitou-Sketche gab es schon davor. Und dann kam dieser, das in Langform, und man hat sich gedacht, funktioniert das in Langform? Also hat die blöd funktioniert. Das ist in Österreich auch ein wahnsinnig erfolgreicher Film gewesen.
Er hat extrem lange gebraucht mit Förderung.
Ja, genau, das wollte niemand machen. Und es kommt dieses Jahr Teil 2.
Ja.
Weil du sagst, du kannst sie mitsprechen. Gibt es irgendeinen Satz, den du wahnsinnig lustig findest oder den du jetzt so im Kopf hast aus diesem Film? Ich war schon ein bisschen zu alt für Bully Parade.
Warst du zu alt?
Ja, da fangen so meine.
Zu cool.
Ich wollte gerade sagen, da fangen so meine bildungsbürgerliche Phase an. Und ich habe mir gedacht, diese nachgespielten Sketche, damit möchte ich nichts zu tun haben. Ich schaue mir lieber Screwball-Comedies aus den 30er Jahren. Aber ich kenne es natürlich. Also, was ein Kollege von uns sagt immer noch manchmal, Rainer Sprengenschmidt, grüß Ditsch, das kommt auch aus diesen Sketchen. Und er setzt so gut ein, dass ich jedes Mal am Boden liege vor Lachen, weil das nur dreimal im Jahr macht. Das ist aber das Einzige, was ich mich erinnern kann. Aber was waren so die Catchphrases von Schuh des Manitou-Figuren?
Schuh des Manitou, da muss man ja aufpassen, ja. Also aufpassen im Sinne von, das ist.
Wir bewegen uns ständig jetzt in diesem Bereich.
Grenzen, er polarisiert sehr. Aber was ich halt dann so aus Regieebene, Drehbuchebene so geil finde, weil eben Manitou, ich glaube, der Herbig hat das schon gecheckt, dass das eine eher absurde Geschichte ist, so, ne? Dass dann eben dass dann Winnetou bayerisch redet. Ich meine, das muss man sich ja mal geben. Also, what the fuck? Also, das ist schon so ein, das hat schon für mich so einen Zugang, wo ich eh nichts mehr alles ernst nehme. Und Bully Herbig einen Migrationshintergrund? Das schaut für mich jetzt auch nicht so, so weiß, typisch weiß aus.
Ich glaube es. Ich wäre es jetzt nicht auf
mich
überflogen. Aber
nicht so wie der Christian Tramitz. Der schaut wirklich so aus wie ein richtiger.
Ich werfe ganz kurz noch die, weil die Bier das erwähnt hat, die Winnetou-Filme, die Originalen ein. Das ist ja auch so ein bisschen ein Thema wie Bibi Langstrumpf in dem Sinn. Ja. Wenn man das jetzt einfach aus dem heutigen Superwoken-Blickwinkel betrachtet, ist mir völlig klar die Katastrophe dahinter. Und das Kolonialistische und alles. Wenn man das jetzt aus einem anderen Blickwinkel, ich gestehe an dieser Stelle, bitte tut es nicht nachgoogeln, als Pierre Brice gestorben ist, weil das war als Kind für mich ein bisschen so ein Held,
habe ich den
Winnetou gespielt. Und ich habe diesen Nachruf geschrieben. Und natürlich habe ich mir damals schon gedacht, das ist schon fast 10 Jahre her, glaube ich, der Zugang. Und eigentlich kann man jetzt auch sagen, da wurde dieses, ich lasse jetzt den Autor Karl May komplett weg. Ich nehme jetzt nur diese Filme.
Ja.
Da hat ein Franzose in Make-up mit Kajalstift und schwarzer Perücke diesen Native American gespielt. Ein Amerikaner hat einen Deutschen gespielt in einer kroatischen Westernlandschaft, teilweise in Spanien. Das war wahnsinnig bizarr.
Aber das war aber ernst.
Das war ernst.
Ja.
Das war wahnsinnig bizarr.
Problematischer.
Und was übrig geblieben ist dabei, ist aber dann doch, dass quasi die deutsch-österreichisch-europäisch-weiße Bevölkerung eine unglaubliche Identifikation mit diesen Native American-Themen hatte, auf eine unglaublich naive Weise. Mhm. Aber es ist was passiert, wenn man dann mit verschiedenen Leuten redet, weil es hat irgendwas in den Leuten bewirkt. Ich als 6-Jähriger habe mir dann gedacht, die Weißen, die da hingezogen sind, das sind die Bösen, diese Eisenbahnbesitzer sind die Bösen. Das Wort Kapitalismus kannte ich nicht als 6-Jähriger, aber das waren die Bösen. Mhm. Und die Native Americans rund um Winnetou waren die Coolen und Guten.
Ja.
Und bei allem Wahnsinn, der da mitgespielt hat, kolonialistisch und so, ist das trotzdem übrig geblieben. Damit meine ich, dass es sozusagen, auch das ist so ein ambivalentes Thema.
Komplett.
Und ich glaube, Bully Herbig hat das durchschaut, dass das so ein super ambivalentes Thema ist.
Und das fand ich einfach so geil, zurück zur Schule des Manitou. Ich fand es so geil, eben dieser Winnetou, der dann bayerisch spricht, so what? Und dann Karl May, es gibt eine Szene, wo Karl May komplett besoffen in der Bar hockt. Das ist eine vierte Wand. Weil so, das war für mich dann so, Leute, das ist gerade Gags, das ist so Gags, 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 Gags. Und das war mit Karl Mayer, war ich so urgeil. Und so, dieses, wo du mich gefragt hast, Pia, was sind so die Catphrases für mich? So, ja, dieses, Vatschi, mein Bruder. So, das ist das Herzhafte.
Es war, das ist mein Bruder, das ist so mein immer. Bruder. Aber das sagen ja Winnetou und Old Shatterhand auch zueinander.
Ja, klar.
Oder?
Ja. Das Queere ist ja im Originalstoff schon drinnen. Mhm. Das war in meinem Nachruf ein geschminkter Häuptling, wie gesagt, unter der Perücke, ein französischer Darsteller von so Lover-Figuren. Und dann, das war alles eigentlich schon urqueer im Kerntext. Irgendwie ein bisschen, ja.
Und dieses Servus halt immer so. Dieses, also jetzt in der fiktionalen Indianer und so, Servus. Und ich glaube, dieses Servus habe ich mir extrem angeeignet. Mhm. Weil ich mir dieses Servus gleich so, Kongst, ich kehrzeich, ich sag Servus und nicht Grüß Gott.
Oder Grüß Gott ist schwierig, ja.
Also Servus. Und das war für mich so, ich habe das auch, ich kann das auswendig. Mhm. Also auch so Santa Maria. Es war auch bei Ed Palmer so ein Gag, dass ich so Santa Maria, die Leute Santa Maria nennen in der Band. So. War so diese Autoritätsperson, wo alle Schiss haben. Und dann, I love it.
Das heißt, du freust dich auf das Kanu des Manitou, das im Sommer in die Kinos kommt?
Das sehe ich dann kritisch. Ich bin richtig gespannt, wie sie darauf reagieren mit der Wokeness.
Ja, aber es gab ja davor schon, es gab letztes Jahr, glaube ich, im Sommer eine Winnetou-Verfilmung, wo der junge Winnetou oder so irgendwas, wo ich mir gedacht habe, das braucht jetzt wirklich irgendwie kein Mensch. Ich habe aber keine Ahnung, ich war dann auf Urlaub und es ist jetzt aber auch nichts Großes um diesen Film entstanden. Aber ich bin auch... ich finde so Sequel mehr als 20 Jahre danach auch ein bisschen schwierig. Interessant ist an der Geschichte von Bully Herbig schon, dass ja sein erster Film Erkan und Stefan war 2000.
Habe ich auch voll.
Was ja auch wieder so, also was jetzt auch nicht mehr gehen wird, wo zwei Deutsche quasi die Sprache und die Verhaltensweisen von türkisch-deutschen Jugendlichen übernehmen und sich...
Also sind sie gar nicht migrantisch?
Nein, beide nicht.
Ah, lol, okay.
Und da ist aber, da merkt man dann, wie viel passiert ist seitdem. Aber jetzt würde man sagen, die braucht man nicht mehr. Wir haben selber genug Comedy-Kabarettisten mit Migrationshintergrund. Aber ich glaube tatsächlich, damals... also war es vielleicht sogar tatsächlich ganz gut, dass es Erkan und Stefan auf diese Humorschiene gemacht haben. Und das ist dann aber so diese Kanaksprack, wie das dann geheißen hat, ist dann irgendwie so ein bisschen Haushaltswissen
geworden. Gibt es auch eine Parallele in Österreich mit Golden Girls und Migrantigen?
Die Migrantigen, ja, genau.
Die haben auch sich cultural appropriated mit der Sprache.
Genau, ja.
Ich muss was ansprechen, weil der ganze Fragebogen von dir wird sich jetzt leider nicht mehr ausgehen. Wir haben noch eine Viertelstunde, eine Knappe.
Was Ernstes?
Aber nein, es ist gar nicht, ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall was, wo ich mal gedacht habe, wow, das will ich sehen sofort. Mhm. Wir haben die Frage, ein Biopic, das dringend gedreht werden sollte.
Ja, danke.
Und du sagst Roberto Blanco. Und ich gehöre noch zu der Generation, der Roberto Blanco kennt aus dem Fernsehen. Erklär bitte ein bisschen, wer Roberto Blanco war, deine Sicht, weil dieses Biopic, das muss gedreht werden, ganz ehrlich.
Also ich will auch gerne Roberto Blanco spielen. Also ich weiß nicht, ob ich Regie schaffe, aber weil ich denke mal so, Roberto Blanco ist so eine Figur, da musst du nicht komplett reinflashen.
Ein bisschen für die jüngeren Hörer.
Roberto Blanco ist schwarzer Schlagerstar aus den 70er, 80er Jahren.
Ja, er ist geboren in Tunis. Er hat eine extrem... Mein Lieblingsteil, das klingt nämlich wie aus einem Wes Anderson-Film, warte jetzt mal. Er wächst dann in Beirut auf, wo er als einziger Junge in einem von Nonnen geführten Mädcheninternat erzogen wurde.
Genau, voll. Weil sein Papa, also kommt aus einer Entertainment-Familie so. Und seine Mutter ist, glaube ich, früh verstorben. Und der Papa musste quasi spielen. Weiß ich, Zirkus war da, irgend sowas. Also auch Entertainment-Geschichte halt. Papa musste touren. Und er war dann im Internat so, genau.
Und er hat aber, er kannte Josephine Baker, was ich nicht wusste, und hat bei Josephine Baker quasi singen gelernt. Was total absurd ist, wenn man sich dann denkt, wo er gelandet ist, nämlich im deutschen Vorabendprogramm mit, was ich sehr gern mag an dieser Zeit, der deutschen Übersetzung von bereits erfolgreichen Schlagern. Ich finde es urschade, dass wir das nicht mehr machen. Ich finde das so herrlich, auch diese Zeit, wo, also, oder... Da gab es so eine gute Durchmischung, da haben dann irgendwie François Hardy und Frost Gall auf Deutsch gesungen und dann wurden französische Texte auf Deutsch übersetzt und da gab es so ein herrliches Mischmasch irgendwie. Ja. Und ich habe mir heute, bevor du gekommen bist, angeschaut, ich gehe heute nach Amarillo oder so, ein Superhit von Roberto Blanco. Ich habe das mit meiner Oma immer gern angeschaut, diese Schlagersendungen.
Hört euch die erste Single an von Roberto Blanco, weil er hat nie mitgeschrieben gehabt bei den Texten, sondern haben immer weiße Texte für ihn geschrieben. Und die erste Single, ich habe den Namen vergessen, aber das war sehr politisch. Da sagt er, egal ob weiß oder schwarz, könnt ihr mich da googeln halt, trotzdem Mensch so. Und damals konnte er noch nicht die deutsche Sprache so richtig, sondern hat er mit diesem Text gearbeitet. Klar, das so gefragt, so, um was geht's da? Und dann so, ja, es geht um das Gleichsein von Menschen etc. Nachkriegszeit, so nach dem Zweiten Weltkrieg. Extrem spannend. Und warum Roberto Blanco? Genau, er ist Schlagerstar gewesen, so in einem weißen Umfeld in fucking Deutschland. Ich meine, was der an Rassismus, was der für Scheiße erlebt hat und sich nie politisch geäußert hat, so irgendwas. Er hat einmal gesagt, einmal war er kurz politisch tätig, wo er sich für die CDU geäußert hat, so für eine Wahl. Aber das war's. Und wenn man Roberto Blanco in Interviews über das Schwarzsein anspricht oder über die rassistischen Erfahrungen, blockt der ab. Schaut euch die Interviews an auf YouTube, es ist arg. Also ich bekomme Gänsehaut. Der wird dann richtig aggressiv. Und er hat auch, was arg war, Roberto Blanco hat auch in den 70er, 80ern hat eine Fernsehshow moderiert, die Roberto Blanco Show, hatte extrem gute Quoten gehabt, auf einmal, von heute auf morgen, gecancelt. Und dann haben sie auch ihn gefragt, hey, kann das sein, war das eine rassistisch motivierte Entscheidung, dass sie deine Sendung abbrechen? Kein Statement.
Da kann man so viel anhand dieser Geschichte, anhand dieser Biografie, da kann man ja alles abbilden.
Ja.
Und man kann trotzdem einen Film machen, der jetzt quasi unterhaltsam ist. Also es geht sich alles aus, gell?
Ja.
Also deswegen hat mich das so angesprochen.
Ja. Danke, ja, ich habe Bock, Roberto Blanco zu spielen, falls jemand zuhört. Ja. Und auch, also Regie auch, dann vielleicht Co-Regie, aber jetzt nicht alleine Regie.
Wen, jetzt denken wir mal kurz urinternational, wenn du dir jetzt irgendeinen Regisseur, Regisseurin holen könntest für dieses Projekt, wer wäre das für das Roberto Blanco Biopic?
Ja, vielleicht Fatih Akin. Halt.
Fatih Akin, ja. Das wäre eine gute Idee. Ich weiß, bei Jacques Audiard, weil du den auch genannt hast.
Ja, weil Fatih Akin hat ja eben gesagt, ein Prophet ist einer seiner Lieblingsfilme.
Okay.
Deswegen ist er sie
komplett.
Ich glaube, wir denken da gleich. So. Weil Fatih Akin ist ein toller Regisseur.
Ja, hat jetzt gerade in Cannes einen neuen Film präsentiert, Amrum, über eine Kindheit nach dem Zweiten Weltkrieg oder eigentlich zum Ende des Zweiten Weltkriegs, so ein Kind, dessen Eltern Nationalsozialisten waren, quasi mitkriegt, das ist jetzt, finden wir als Familie nicht so gut, dass der Krieg vorbei ist. Mhm. Was ich sehr untypisch für Fatih Akin finde, der für mich jemand ist, der sich immer mit der Gegenwart beschäftigt.
Ja, ja, aber das ist auch, seine Qualität. Weil er auch gemacht, der goldene Handschuh hat er auch gemacht, oder?
Ja.
Das liebe ich an ihm. Der befasst sich auch also mit deutscher Kultur und dann macht dann wieder Rheingold, wo es um Khata geht, Rest in Peace, Khata. Deutscher Rapper mit kurdischen Wurzeln.
Chick ist auch wahnsinnig toll, Chick, diese Verfilmung von Wolfgang Herrmanns Buch.
Und er ist auch jemand, der mit einem Fuß im Arthouse steht oder auch im politischen Film und im anderen Fuß, aber auch in dem, was man früher so böse Kommerz genannt hat.
Genau.
Einfach Popkultur,
genau.
Entertainment. Und ich glaube, das assoziiere ich überhaupt bei deinem Fragebogen. Du bist auch jemand oder auch bei deinem Film, der zwischen diesen zwei Stühlen steht, wo es sehr spannend ist.
Ja, ja, voll. Ja. Ich liebe Popkultur. Ich war gestern, also ob das stimmt, Lilo und Stitch, ist es Popkultur? I don't know.
Ja, aber sowas von.
Ist es Popkultur?
Ist es gut?
Ja, es ist, wenn man eine stressige Woche hat, ist es so ziemlich gut, sich zu entspannen.
Ich finde den Trailer sehr süß.
Sehr cute. Aber ich liebe das so. Also ich liebe Unterhaltung, ich möchte unterhalten werden, aber trotzdem so eine Tiefe. Das so, wenn man das schafft, so, das wäre auch Tragikomödie, ist für mich eine. Was möchte ich gerne machen beim nächsten
Das müssen wir noch ansprechen.
Das auch, aber ich möchte kurz, vielleicht schaffen wir es noch beides, bei einem Film, den du abgebrochen hast, sagst du nichts, aber die Serie Akte X, weil dir der Titelsong schon so viel Angst macht. Ich habe ihn mir vorher nochmal angehört. Da warst du ja auch einfach ein bisschen zu jung für Akte X. Das war einfach urgruselig.
Aber vielleicht, ich habe da noch eine andere, wo ich abgebrochen habe. Eigentlich habe ich es abgebrochen so richtig bei Bridget Jones.
Beim ersten?
Ja. Ich hab mir letztes Jahr, als ich krank war, habe ich gesagt, ich schaue mir die ganzen Rom-Com-Sachen an. Habe ich auch geschaut, so Love Actually und Nothing Hill.
Habe ich immer noch nicht gesehen.
Ich bin so drinnen. Und dann wollte ich mir Bridget Jones anschauen. Ich war so, Katastrophe.
Ja.
Also wie da das Frauenbild damals...
das Lustige ist,
da geht es nur darum, dass sie fett ist.
Ja, und sie ist nicht
fett. Und dann habe ich abgebrochen, weil so geht's doch einfach scheiße. Das ist ein Klassiker? Alter.
Ja, da sieht man mal, wie viel ein weibliches Publikum quasi, wie viel Leidensfähigkeit das weibliche Publikum. Aber der Film hat ja die meisten Fans unter Frauen. Und da kann man
wirklich?
Offenbar irgendwie drüber. Ja, das ist ein.
Die meisten Fans waren Frauen.
Rom-Com? Ja, auf jeden
Fall.
Oh
mein Gott.
Das ist
Bridget Jones.
Ja, das ist, glaube ich, so ein Film, wo man den Mann mitnimmt und der quält. Also,
das
so ganz Klischee.
Das hat mir so wehgetan.
Ich fand, es ist auch sehr bizarr, weil sie trägt wahrscheinlich Kleidergröße 38, 40 und es ist irgendwie wie so, als wäre man in so einem, als würde man einem Scam auf den Leib gehen, weil man sich denkt, von was redet sie eigentlich?
Ich war auch die ganze Zeit so, weil ich habe was an, 2024, bist du nicht dick?
Ja. Ja,
Hä? Und auch wenn du dick wärst, so, what the fuck, Leute, ja, das war katastrophal, ich abgebrochen.
Da hat sich auch ein bisschen was verändert. Ein Film, der deinen Humor beeinflusst hat, über den reden wir eigentlich auch viel zu selten. Borat im Jahr 2006.
Ja.
Das Genie Sacha Baron Cohen.
Ja.
Habt ihr schon mal gehört, wie Sacha Baron Cohen spricht? Also in echt.
Ja.
Das ist immer so weird, weil er redet wie ein Englischer, wie ja. Mr. Darcy aus Jane Austen, wie Benedict Cumberbatch. Weil man kennt ihn ja irgendwie so als Ali G und als Borat.
Er ist ein akademischer Intellektueller.
Genau.
Ja, genau. Und das finde ich auch so geil, weil Borat also wieder Drehbuch halt extrem gut geschrieben, dass ein fiktionaler Charakter quasi in die Realität eintaucht und Leute interviewt und sich extrem dumm stellt. Mhm. Somit haben die interviewten Gäste dann quasi so ein Machtgefühl von, okay, jetzt muss ich den Borat die Welt erklären. Fantastisch. Und da war ich als Kind, haben auch so ein bisschen so Borat-eske Sachen gespielt auf der Straße in Salzburg, wo dann meine Freunde mich mit dem N-Wort beschimpft haben und ich bin so weggerannt und wir wollten schon schauen, ob Zivilcourage quasi da ist.
Habt ihr das gefilmt auch? Oder?
Nein, nicht. Okay.
Und was ist passiert? Nichts ist passiert. Es ist Salzburg.
Ja. Ich bin so am Boden gefallen. Hilfe, Hilfe, du scheiß N. Ja. So Borat-mäßig so.
Ja.
Hey, someone help me, man. Niemand hat reagiert.
Nein, das ist ja eigentlich ein Boal-Theater, was er gemacht hat. Es gab so einen Theaterpädagogen, der heißt Augusto Boal und der hat ihm gesagt, man muss das Theater raus aus den Theatern, sondern auf die Straßen. Wir haben das lustigerweise auch in Salzburg als Projekt im Ethikunterricht, glaube ich, gemacht, wo wir uns, eine Freundin von uns hat sich urschier angezogen und wir sind ins Domaselli gegangen und ich und eine Freundin, wir haben es urschön angezogen und haben es zu meinem Kellner beschwert, warum so grindige Leute im Domaselli bedient werden und er hat gesagt, ja, ich bin ganz auf ihrer Seite, aber ich weiß jetzt auch nicht, was ich machen soll. Also ich würde mich das inzwischen auch gar nicht mehr trauen. Also ich finde auch Borat, also Sacha Baron Cohen ist so wahnsinnig mutig, wundert sich ja, dass er nicht täglich verprügelt wird irgendwie bei seinen Dreharbeiten.
Das war auch dieser letzte Borat-Film, war auch so besonders gut, finde ich. Also cool. Wo er bei diesen Rednecks wohnt. Und weil das war dann so auch geil. So für diese komplett durchgeknallten Menschen trotzdem eine Spur von Mitgefühl.
Mhm.
Das ist das, was ich auch bei deinem Film ein bisschen rausspüre. Es ist ein Bedürfnis nach Kommunikation da.
Ja,
das meinte ich mit positiv missionarisch.
Genau.
Komm mal her, ich erzähle dir was, schau dir mal meine Perspektive an.
Ja.
Und das spürt man auch bei diesem Borat-Film. Da ist jetzt nicht nur blankes Zerstören drinnen, sondern auch ein kleines Hauch, man könnte diese Rednecks vielleicht auch zu besseren Menschen machen.
Nein, er hat keine Überheblichkeit, also so wie dein Film auch keine Überheblichkeit
hat. Deswegen war mir wichtig, Borat.
Vor allem gerade ein, darüber haben wir gar nicht geredet, ich fand auch die Szene so toll, wo du deinen alten Schulfreund und jetzt wahrscheinlich immer noch Freund triffst und ihr über eure Kindheit gemeinsam redet und er ist Instrumentenbauer oder das hätte ewig weitergehen können, finde ich.
Ja, danke dir.
Okay. So, wir haben leider nur noch Platz für eine Frage und wir nehmen jetzt einfach einen Song, der viel öfter in Filmen vorkommen sollte, weil die lassen sehr viele Leute auch aus, diese Frage. Du hast sie sehr ausführlich beantwortet. Muita, was soll mehr vorkommen in österreichischen Filmen an Musik?
Ich habe geschrieben, natürlich die Musik meiner Band at Pavilion. Natürlich Musik meiner Band at Pavilion. Bin immer eifersüchtig, wenn die Musik von meinen österreichischen Kollegen in den Filmen verwendet wird, aber nicht unsere. Wir haben ja schon zwei Alben. Hört euch. Ja, voll. Das habe ich gerade vorher gelesen. Voll. Meine Mucke von den Pablen, zwei Alben veröffentlicht oder auch meine aktuelle Single, deutsche Single, Austro-Drama. Mache ich einfach ganz, wie sagt man, schamlos Werbung.
Und da muss ich noch erwähnen, dass ich den Moment im Film auch toll fand, wo du covern willst, I'm from Austria, und dann mit den Musikern diskutierst, das war auch so ein Meta-Moment, weil man hinter den Kulissen dabei war, wie dann einige sagen, ich weiß gar nicht, ob das so eine gute Idee ist.
Yeah.
Also dieser Zweifel, diese Diskussion, nicht einfach ein Statement zu bringen, so ist es, sondern du hast so quasi hinter die Kulissen blicken lassen und wie zwiespältig das auch aufgenommen wurde.
Mhm.
Also das fand ich auch bemerkenswert.
Ja, also da muss man auch Helmut Kanner, mein Co-Regie-Partner, danken, weil die Kameraperson war ja schon unten beim Konzert und der Helmut Kahner hat das Gespräch mitbekommen und unser Tonmeister, der Christi Jorger, war noch da mit dem Ton und Helmut hat dann geflüstert, hey, dann nimm weiter auf den Ton, ich nehme es mit Multis Cam Recorder auf und dann haben wir das Gespräch dokumentiert. Das war für mich so ein richtiger Doku-Moment. Ich war damals nicht so dankbar in der Aktion, weil es war unmittelbar kurz vorm Auftritt, wollen sie das boykottieren. Aber ich bin extrem dankbar, dass wir es dann doch dokumentiert haben, weil da sieht man halt, dass dieses Thema österreichische Identität, und es ist so arg, weil Reinhard Fendrich hat einen vom Osten echt geschrieben in der Zeit von Waldheim. Das war ja seine Reaktion. So, hey, Waldheimer, ja, Nazi so quasi, Aber egal, was in Österreich passiert, ich kenne die Leute, ich kenne die Rotten, wir halten zusammen. Und es war dann für mich so als Regisseur so, ja, und das ist dann der Peak, so, das ist das letzte Lied, mit dem wir enden, so. Aber klar, niemand denkt, also ich denke immer sehr weit aus dem Tellerrand und alle waren so, ja, Bro, komm mal runter vom hohen Ross, so, ja. Also, österreichische Identität, doch immer schmerzvoll, etc. Leider, aber hoffen wir in Zukunft, dass wir weiterhin solche Filme sehen wie Auch zu Schwarz, dass weiterhin vielleicht dann unsere weißen Kolleginnen und Kollegen diverse Leute casten in Hauptrollen und so weiter und das, ja.
Und wir danken dir fürs Kommen.
Ja, danke euch.
Danke, Muita Mataro. Austroschwarz läuft in den österreichischen Kinos.
Ja.
Anschauen. Und wer sich wegen deiner Musik in Filmen melden möchte, der findet dich auf Instagram oder irgendwo. Und
schreibe auch gerne.
Genau.
Für Film. Also nicht viel Musik, aber halt, weil jeder braucht es für Filme.
Danke fürs Vorbeikommen.
Ja, danke euch.
Der FM4 Filmpodcast. Jeden Montag Mitternacht auf FM4 und überall, wo es Podcasts gibt.
You're at home, baby.
FM4.
Sleepless.
It's going along, and then suddenly, woof! Yeah, it changed. I'm Robin Lee with you here through the night on FM4 Sleepless. Why am I laughing? Well, because I'm cheesy. Speaking of changes, here's Empire of the Sun bringing us changes.
We go far to the early break of dawn. We wear fleeces that we never worn before. Pick it up. In the middle of a low like a lighter's go. We've been listening to a heart radio for the soul. Don't stop moving, feel the shock within. Shattered love,
Protection.